ARD Sounds.
I just heard a loud boom.
Der 11. September 2001. Ein Datum, das die Welt verändert hat. Mit Folgen bis heute.
I want them dead. To me, that is the only justice when you murder 3,000 people.
Dieser Tag jährt sich dieses Jahr bereits zum 25. Mal. Mit 9/11 verbinden viele vor allem die Bilder vom World Trade Center in New York. Doch mit den Anschlägen ist noch ein anderer Ort eng verknüpft. Guantanamo. Also das Gefangenenlager in Guantanamo Bay.
Terrorists who once occupied Afghanistan now occupy cells at Guantanamo Bay.
Wenn Menschen von diesem Ort hören, dann denken wahrscheinlich viele an Folter, Waterboarding, Stacheldraht und Menschen in orangefarbenen Overalls, die teilweise jahrelang ohne Urteil festgehalten wurden bzw. noch immer werden. Und genau dorthin durfte unsere ARD-Korrespondentin Sarah Schmidt reisen, eine wirklich seltene und außergewöhnliche Gelegenheit. Sie war auf der US-Militärbasis auf Kuba, saß im Gerichtssaal bei einem der Verfahren gegen mutmaßliche Drahtzieher vom 11. September und hat mit Angehörigen der Opfer und Überlebenden gesprochen. Ein Ort, der Fragen aufwirft nach Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und danach, was vom sogenannten
War on Terrorism
geblieben ist. Das ist der Weltspiegel-Podcast. Ich bin euer Host, Nathalie Amiri. So, und ich fange gleich mit Sarah Schmid an. Hi, Sarah.
Hi.
Sarah, aktuell hat man ja ziemlich viele Themen auf dem Radar, aber das Gefangenenlager in Guantanamo gehört eher nicht dazu. Wir nehmen es, weil du nämlich die seltene Gelegenheit hattest, auf die Militärbasis zu kommen. Warum durftest du hinreisen und warum ausgerechnet jetzt, wo Guantanamo zumindest medial kaum eine Rolle spielt?
Ja, ich bin genau aus dem Grund dahin gereist, weil Guantanamo medial so eine geringe Rolle spielt. Dieses Jahr jähren sich ja die Anschläge des 11. September zum 25. Mal. Und ich glaube, dass alle, die das damals miterlebt haben, diese schrecklichen Bilder, ich weiß noch, ich war 12 Jahre alt und habe live im Fernsehen gesehen, wie all die Menschen gestorben sind, als das World Trade Center zusammengestürzt ist. Das hat man halt noch so sehr präsent. Aber mir war lange nicht klar, dass die Täter immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht? Und habe recherchiert und als Journalist kann man sich tatsächlich anmelden und zwar für diese Pre-Trial Hearings, also Anhörung, bevor der eigentliche Prozess eben irgendwann anfangen soll. Und da muss man sich über das US-Verteidigungsministerium akkreditieren. Das ist ein etwas längerer Prozess, da muss man viele Daten angeben, zum Beispiel Social-Media-Accounts musste ich angeben, meinen Arbeitgeber, auch alte Arbeitgeber. Also damit die so einen Background-Check machen können, denn man fliegt ja auf eine US-Militärbasis und da sind die Amerikaner natürlich sehr vorsichtig, wen sie da hinlassen. Und am Ende hat das geklappt und dann sind wir dorthin gereist.
Bevor wir tiefer einsteigen, Sarah, wollen wir euch mal kurz erklären, was das Gefangenenlager in Guantanamo eigentlich ist. Gerade unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer haben das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm. Eingerichtet wurde das Lager Anfang 2002. Als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September. Ziel war es, mutmaßliche Terrorverdächtige festzuhalten und zu verhören. Viele der Gefangenen wurden über Jahre ohne Anklage oder Urteil festgehalten. Genau deshalb steht Guantanamo bis heute weltweit in der Kritik. International bekannt wurde es kurz nach seiner Eröffnung. Bilder von Gefangenen in orangefarbenen Overalls, kniend und gefesselt. Gleichzeitig sorgten Berichte über umstrittene Verhörmethoden für Kritik, darunter Waterboarding, Schlafentzug und lange Isolation. Guantanamo ist kein klassisches Gefängnis, sondern ein US-Militärlager auf Kuba und steht bis heute für die Frage, wie weit dürfen Staaten im Kampf gegen Terror gehen? Sarah, beschreib uns doch mal, wie sieht es dort aus? Was hast du gesehen? Wie wirkt Guantanamo auf dich?
Für mich ist Guantanamo ein Ort, der sich total schwer in Worte fassen lässt, weil das im Prinzip zwei Welten sind. Also man kommt dort mit dem Flugzeug an, das ist eine Chartermaschine des US-Militärs, also man kann da nicht einfach hinfliegen. Und von dem Flugplatz bringt einen dann eine Fähre auf den Hauptteil der Base und das ist halt blaues Wasser, der Geruch von Meer, das fühlt sich so ein bisschen an wie Urlaub. Und man sieht aber natürlich diese Radaranlagen und dann, wie gesagt, zwei Welten. zum einen Teil ist das wie eine amerikanische Kleinstadt. Da war dann auch unser Hotel, da gibt es ein McDonald's, es gibt ein Freiluftkino, da lief abends der Science-Fiction-Film Der Astronaut. Es gibt einen Irish Pub, der damit wirbt, der einzige Irish Pub on Communism Soil, also auf kommunistischem Boden zu sein. Es gibt eine Bowlingbahn mit so Biersäulen, ja, wo man sich am Tisch selber das Bier zapfen kann, Badebuchten, kleines Museum, Schule, Krankenhaus. Und dann gibt es aber eben auch diese andere Welt, und das ist eben die dieses Gefangenenlagers und dieses Komplexes, auf dem das Gerichtsgebäude steht, wo dann irgendwann der Prozess stattfinden will. Und auch das durften wir uns angucken, also dieses berühmte Camp X-Ray, da sind ja damals nach dem 11. September die Fotos um die Welt gegangen, der Gefangenen in diesen orangenen Anzügen, die in ja tatsächlich Käfigen gehalten wurden, also nicht in richtigen Zellen. Dieses Lager ist schon ewig geschlossen, das konnten wir uns aber noch angucken. Man sieht Wellblechdächer, verfallene Wachtürme, diese Käfige eben auch noch. Filmen durften wir da nicht, das war sowieso sehr restriktiv auf der Base. Also wir waren immer in Begleitung eines Presseoffiziers, der genau geguckt hat, was machen wir, der eben auch gesagt hat, okay, das dürft ihr filmen, das auf keinen Fall. Und ganz am Ende mussten wir alle Fotos und Videos vorzeigen und zum Teil löschen. Das ist der Deal, den man da quasi mit dem US-Militär eingeht. Und dann gibt es dieses Camp Justice. Da steht das Gerichtsgebäude. Und wenn ich von Gebäude spreche, dann ist das im Prinzip ein größerer Container. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Lagerhalle im Industriegebiet. Abgesperrt von Zäunen, die zum Teil eben auch mit so Planen oder so schwarzem Netz abgedichtet sind. Dieser messerscharfe NATO-Draht, wo man wirklich aufpassen muss, der hängt zum Teil auch auf Kopfhöhe, dass man sich da nicht verletzt. Überall Überwachungskameras. Und um dann ins Gerichtsgebäude zu kommen, da muss man nochmal durch zwei Sicherheitsschleusen wie am Flughafen. Man darf keine elektronischen Geräte dabei haben, also keine Handys, keine Laptops, Smartwatches und so weiter. Nur Notizzettel. Ja, und da kann man dann eben in diesen Gerichtssaal reingucken, wo jetzt diese Vorverhandlungen stattfinden und dann eben auch die mutmaßlichen Terroristen und ihre Anwaltsteams sehen. Und dann abends, wenn Feierabend fürs Gericht ist, dann fährt man 10 Minuten und dann hat man das Gefühl, okay, man ist halt wieder in so einem Urlaubsort einer amerikanischen Kleinstadt. Also es waren wirklich zwei verschiedene Welten.
Wie leben die Gefangenen dort heute? Was weiß man über die Haftbedingungen? Wie viele Gefangene gibt es überhaupt noch?
Also wir durften die Gefangenen nicht sehen in ihren Zellen, nicht besuchen. Es gibt noch 15 Gefangene in Guantanamo. Dazu kommen die Migranten, die ja jetzt unter der Trump-Administration dorthin gebracht worden sind. Aber diese 15 Gefangenen, die sitzen da eben im Gefängnis. Wie gesagt, wir durften diese Gefängnisse nicht besuchen. Das hat sich über die Jahre verändert, die Haftbedingungen. Früher gab es noch richtige Touren, ja, wo Kolleginnen und Kollegen, die vor mir hier Korrespondenten waren, die diese Gefängnisse noch besuchen durften, mutmaßlich auch, um zu zeigen, hey, wir behandeln die Gefangenen mittlerweile nicht mehr schlecht, um zu dokumentieren, wie die untergebracht sind. Ich konnte mir insofern also jetzt bei meinem Besuch selbst kein Bild von der Lage machen, aber ich habe mit dem Anwalt eines Angeklagten gesprochen und er sagt, die Situation habe sich verbessert. Bis 2009 hätten die Angeklagten noch in Einzelhaft gesessen. Jetzt dürfen sie in Kontakt sein, dürfen sich austauschen, dürfen sich auch helfen bei medizinischen Problemen, so hat er das formuliert. Also sein Mandant, Albalucci heißt der, habe Hirnverletzungen durch Folter erlitten, das ist der Vorwurf, und brauche eben auch Unterstützung. Und dabei können sich die Gefangenen gegenseitig helfen.
Und wie viele von diesen 15 Gefangenen warten immer noch auf ein Verfahren?
Also es gibt zwei Gefangene, die schon von Militärgerichten verurteilt worden sind. Dann gibt es die, die ohne irgendein Verfahren und Aussicht auf ein Verfahren dort da sitzen. Aber da sagt die US-Regierung, das ist ein zu hohes Risiko, wenn man die freilässt. Und deshalb werden sie weiter gefangen gehalten. Und dann gibt es 7, die auf ihren Prozess warten. 5 von diesen sind eben diejenigen, bei denen es konkret um den 11. September geht, die auf den Prozess warten, den ich jetzt besucht habe. Da laufen die Vorverfahren, aber der eigentliche Prozess hat eben noch nicht begonnen.
Und wie laufen diese Verfahren ab?
Also diese Pre-Trials, diese Vorverfahren, die finden immer wochenweise statt und dann werden alle eingeflogen, also die Anwaltsteams, die Ankläger, die leben ja nicht permanent auf dieser Militärbasis. Da dürfen dann auch Angehörige der Opfer des 11. September hinreisen und Überlebende und eben wir Journalisten. Und dann läuft das im Prinzip so ab, dass man in dieses Gerichtsgebäude gebracht wird, wie gesagt, durch diese Sicherheitsschleusen durch. Dann sieht man in den Gerichtssaal rein. Wir saßen aber hinter einer Dreifachverglasung, ja, zusammen mit den Angehörigen und Überlebenden und guckt in den Gerichtssaal rein. Dort sieht man die Anwaltsteams, da sieht man eben auch die Angeklagten, die mutmaßlichen Terroristen, aber den Ton kann man nicht hören. Der wird nämlich nur mit 40-sekündiger Verzögerung übertragen. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, weil man sieht, was drin passiert, aber hört was ganz anderes. Und das liegt eben daran, dass da im Zweifel auch Top-Secret-Informationen besprochen werden. Und da will man eben die Möglichkeit haben, den Ton zu kappen. Ja, also dass wir, die eben keine Clearance haben für Top-Secret-Informationen, das gar nicht erst mitbekommen können. Und dann sieht man ein Licht aufblinken und dann hört man nur noch Rauschen, so eine White Noise. Und dann weiß man eben, okay, das ist jetzt eben nicht mehr für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja, bei uns war es in dieser Woche so, in der ich da war, dass jeden Tag tatsächlich auch Anhörungen waren. Das ging dann immer von 9 Uhr morgens bis ungefähr 17 Uhr mit einer Mittagspause. Und dann sitzt man dort und sieht eben auch die Angeklagten, die laufen in den Gerichtssaal rein. Im Boden kann man noch sehen, dass da Ketten quasi eingelassen waren, wo die früher auch mal gefesselt waren bzw. gefesselt werden könnten. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Also die sind natürlich bewacht von Guards, also von Wärtern, aber kamen dort ohne Handschellen oder Fußfesseln rein.
Sag mal, warum ziehen sich diese Verfahren über so viele Jahre hinweg?
Das ist einfach sehr komplex. Das Hauptproblem, was bei diesen Verfahren besteht, ist ja, dass die Frage ist, was ist denn überhaupt als Beweis zulässig? Jahrelang durfte gar nicht darüber gesprochen werden, dass viele Angeklagte in Geheimgefängnissen des US-Auslandsgeheimdienst CIA und auch in Guantanamo gefoltert worden sind. Das ist ja gegen die Menschenrechte, gegen geltendes amerikanisches Recht. Und der Hauptknackpunkt ist eben, darf man diese Geständnisse quasi vor diesem Militärgericht verwenden, haben die Bestand oder nicht?
Du hast ja nicht nur die Verfahren beobachtet, sondern auch mit Angehörigen und Überlebenden von 9/11 gesprochen. Was wünschen Sie sich? Welches Verständnis haben Sie von Gerechtigkeit?
Alle wünschen sich, dass diejenigen, die die Terroranschläge geplant haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Wie? Da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Den Angeklagten droht die Todesstrafe. Und ich habe in Guantanamo Bay zum Beispiel mit Colonel John Grote gesprochen. Der war im Pentagon und hat dort die Anschläge miterlebt. Und der sagt ganz klar:
I want them dead. And I'm pretty open about that. It's, to me, that is the only justice when you murder.
Also er will, dass sie sterben und er mache da auch keinen Hehl daraus. Das sei für ihn die einzig gerechte Strafe. Er fände es unfair, sie für den Rest des Lebens in einer schönen Zelle unterzubringen, denn das sei keine Gerechtigkeit. Und insofern ist er für die Todesstrafe. Ich habe ihn dann gefragt, ob es ihm um die Höchststrafe quasi geht oder ob es ihm darum geht, dass sie sterben. Und da hat er gesagt, nee, ihm geht es darum, dass sie tot sind. Und das liegt eben, glaube ich, auch daran, dass er gesehen hat, was da im Pentagon passiert ist. Er hat versucht, möglichst viele Menschen zu retten, aber musste am Ende das Gebäude verlassen, weil die Decke drohte einzustürzen. Und diese Schreie der Menschen, die er zurücklassen musste, die verfolgen ihn eben noch immer. Und dann gibt es aber auch andere Angehörige, zum Beispiel Colleen Kelly. Die hat ihren Bruder im World Trade Center verloren. Der war im Nordturm, das war der Turm, der vom ersten Flugzeug getroffen wurde. Und für sie wäre das Schlimmste, dass die Schuld der Täter nie offiziell anerkannt werden könnte. Ihre Mutter ist mittlerweile verstorben, die hat also nie mitbekommen, dass Täter zur Rechenschaft gezogen werden oder wurden, und dass dieses Militärtribunal sich so ewig hinzieht, das ist für sie unbegreiflich.
And the fact that we haven't done this well and we can't get this right seems wrong.
Also sie sagt, das fühle sich einfach falsch an, tragisch, unnötig, und die Amerikaner könnten das doch besser.
Wenn sich diese Verfahren über Jahre hinziehen und viele lange ohne Urteil festgehalten werden, was bedeutet das aus deiner Sicht für rechtsstaatliche Prinzipien?
Ja, am Ende bedeutet ein rechtsstaatliches Verfahren ja, dass Menschen vor Willkür geschützt werden und dass jeder das Recht hat auf ein faires Verfahren und dass man eben nicht einfach so festgehalten werden kann. Und genau das hat man eben ausgehebelt, indem man sich für dieses Militärtribunal entschieden hat, dass eben nicht die US-Gesetze gelten, aber eben auch das Völkerrecht. Und ja, insofern macht man aus den mutmaßlichen Tätern eben auch Opfer, weil sie am Ende eben kein rechtsstaatliches Verfahren bekommen. Das Hauptproblem ist ja genau dieser Foltervorwurf, dass die Männer zum Teil jahrelang gefoltert worden sind. Und ich habe mit dem Anwalt eines Angeklagten sprechen können. Das ist James Connell. Der vertritt den Angeklagten Al-Baluchi und ihm wird vorgeworfen, im Auftrag seines Onkels. Dieser Onkel ist mutmaßlich der sogenannte Mastermind, Khalid Sheikh Mohammed, Geld an die Terroristen geschickt zu haben, die die Flugzeuge zum Absturz gebracht haben. Er sitzt seit knapp 20 Jahren in Guantanamo und sein Anwalt sagt, dass sein Mandant eben gefoltert wurde und dass das ein großes Problem ist.
You can't both have torture and due process. Torture is never acceptable under any circumstances.
Also zusammenfassend sagt der Anwalt, man kann nicht gleichzeitig foltern und ein ordentliches Gerichtsverfahren haben wollen. Folter sei unter keinen Umständen akzeptabel. Und man sehe jetzt eben dort in Guantanamo, dass Folter nicht nur moralisch verwerflich ist, sondern dass sie am Ende den Vereinigten Staaten auch die Möglichkeit genommen hat, einen Fall wirklich erfolgreich vor Gericht zu bringen. Und am Ende zeigt das ganze Dilemma, warum das alles so lange dauert, warum es eben noch keinen Prozess gibt.
Ich kann mich erinnern, dass Barack Obama kurz nach seinem Amtsantritt 2009 angekündigt hatte, das Gefangenenlager zu schließen. Warum ist das bis heute nicht passiert?
Ja, um es kurz zu machen, genau aus diesem Dilemma heraus. Also auf der einen Seite hat man eben gesagt, man will dieses Militärtribunal haben, die Männer dort zur Rechenschaft ziehen. Gleichzeitig will man aber verhindern, dass die Männer auf amerikanischen Boden kommen. Und am Ende, wenn man jetzt gesagt hätte, man schließt Guantanamo, hätte das ja passieren können. Und ja, Obama hat da den Versuch unternommen und ist am Ende aber gescheitert.
Eine Frage habe ich noch, Sarah. Du bist seit vielen Jahren in Amerika. Was sagt Guantanamo heute, 25 Jahre nach 9/11, über den Umgang der USA mit Terrorismus und Rechtsstaatlichkeit aus?
Wie gesagt, ich habe das Wort Dilemma jetzt schon öfter benutzt. Genau das ist es für mich. Also ich will Folter absolut nicht gutheißen. Das ist genau, wie der Anwalt das gesagt hat, unter keinen Umständen ist Folter ein Mittel, was gewählt werden sollte. Aber ich glaube, man muss sich so ein bisschen in Erinnerung rufen. Ja, da gab es die Terroranschläge, die haben die amerikanischen Geheimdienste nicht verhindert. Und dann war man offenbar bereit, alles zu tun, damit das nicht nochmal vorkommt. Jetzt sehen wir, damit hat man gefährdet, dass diejenigen, die verantwortlich sind, verurteilt werden können. Und ich glaube, für die Angehörigen und Überlebenden klingt das vermutlich wirklich wie ein bisschen Hohn, wenn man sagt, dass die mutmaßlichen Täter auch zu Opfern geworden sind. Aber genau das kritisieren eben Menschenrechtsorganisationen, dass das passiert ist und dass dieses Militärtribunal nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat.
Sarah, danke, dass du uns auf deine Reise nach Guantanamo mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Wie ist Guantanamo eigentlich einzuordnen aus Sicht des Rechtsstaats? Ein Gefangenenlager, in dem Menschen teils jahrelang ohne Urteil festgehalten werden. Verfahren, die sich über Jahrzehnte ziehen und der Umgang mit Foltervorwürfen. All das stellt grundlegende Prinzipien in Frage. Darum spreche ich jetzt mit Kai Ambos. Er ist Professor für Straf- und Völkerrecht an der Universität Göttingen. Hallo, Herr Ambos.
Hallo, Frau Amiri.
Herr Ambos, wenn Sie auf Guantanamo schauen, was ist das aus juristischer Sicht? Ein Gefängnis, ein Militärlager oder etwas ganz anderes?
Also am ehesten ist es noch ein Militärlager. Es liegt ja bekanntlich in einem gepachteten Grundstück der Amerikaner auf Kuba. Außerhalb der USA sozusagen werden da Leute festgehalten, die beginnend mit dem sogenannten Krieg gegen den Terrorismus nach dem September 2001, dem Anschlag in den USA, festgehalten werden, aber eben ohne irgendwelche Möglichkeiten gegen dieses Festhalten, gegen diese Inhaftierung vorzugehen.
Welches grundlegende rechtsstaatliche Problem steckt dahinter?
Jeder Mensch hat ja das Recht, wenn er der Freiheit beraubt wird, zu einem Richter zu gehen oder irgendeinen Rechtsbehelf einzulegen. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob wir uns in einem Krieg, einem bewaffneten Konflikt oder im Frieden befinden, das ist eigentlich ein unveräußerliches Menschenrecht, was auch in den Pakten, zum Beispiel im Internationalen Pakt für bürgerliche Rechte, vorgesehen ist. Und dieses Recht hat man diesen Personen genommen, auch bewusst genommen, weil man sie eben außerhalb der US-Jurisdiktion bringen wollte, also der Zuständigkeit der amerikanischen Gerichte. Es gibt zwar ein Urteil des Supreme Court, das gesagt hat, dieses sogenannte Habeas Corpus-Recht, du hast deinen Körper, also dass du eine Haftbeschwerde einlegen kannst, gilt auch in Guantanamo, aber das hat nichts geändert an der Situation. Da werden jahrelang Leute festgehalten, ohne eine rechtliche Überprüfung dieses Zustands.
Kann sich Amerika dieses Recht rausnehmen?
Naja, es kann sich das rausnehmen als Supermacht. Und damals, wenn wir uns erinnern, 2001 natürlich noch unumstrittener als heute in der multipolaren Welt. Und es hat es einfach getan. Also man muss sagen, dass mit dem September 2001 ja auch eine frühere Zeitenwende im Völkerrecht dergestalt eingetreten ist, dass man eben diesen weltweiten Kampf gegen den Terrorismus gefordert hat, proklamiert hat und damit alle Personen, die als Terroristen bezeichnet wurden, quasi rechtlos wurden. Das hat ja nicht nur Konsequenzen für den Kampf der USA gegen sogenannte Terroristen, sondern auch andere Staaten, die vielleicht weniger demokratisch organisiert sind, weniger rechtsstaatlich, machen sich das dann zu eigen, missbrauchen das. Und die Bezeichnung, dass du ein Terrorist bist, die stellt dich im Grunde vogelfrei, rechtlos. Und das ist eigentlich durch den September 2001 seit dieser Entwicklung noch verstärkt worden.
Aber eigentlich hält diese Argumentation aus völkerrechtlicher Sicht ja nicht.
Absolut, Sie haben absolut recht, die hält eigentlich nicht, denn es gibt im Völkerrecht eigentlich nur zwei Situationen, zwei Stati, zwei Zustände, in denen sich ein Mensch befinden kann. Entweder ist er ein Kombattant im bewaffneten Konflikt, zum Beispiel natürlich die Taliban aus Afghanistan. Damals, 2001, konnte man als Kombattanten festnehmen und dann gilt eben die dritte Genfer Konvention. Da gibt es letztendlich diese Rechte, die Kriegsgefangene haben, das kennen wir auch aus dem Ukraine-Krieg, die dürfen nicht behandelt werden wie normale Strafgefangene, weil die ja eigentlich ihren Job erledigen, die dürfen halt auch keine Kriegsverbrechen begehen. Und dann kann man eben Zivilist sein und jede Person, die als Terrorist bezeichnet wird, also der Zivile, zum Beispiel ein Mitglied einer nichtstaatlichen Organisation, wie zum Beispiel Al-Qaida oder auch Hamas, das sind zunächst mal Zivilisten, die aber ihren Schutzstatus verlieren, wenn sie an Feindseligkeiten teilnehmen. Aber auch dann gelten natürlich Rechte für diese Person. Die sind in der vierten Genfer Konvention festgelegt. Und die Amerikaner haben eben eine neue Kategorie geschaffen, den sogenannten Unlawful Combatant, also den unrechtmäßigen Kämpfer, gegen die Meinung letztendlich aller Völkerrechtler, um damit diese Person, die Sie als Terroristen bezeichnen, absoluten Rechtlosigkeit zu stellen. Und nicht nur das, die Behandlung dort ist ja auch nicht gerade human. Sie verstößt also auch gegen den Grundsatz der menschlichen Behandlung.
Ein zentraler Punkt sind die Foltervorwürfe. Welche Folgen hat es juristisch, wenn Aussagen unter solchen Bedingungen entstanden sind?
Also gerade in den USA, wie gesagt, das muss man nochmal betonen, was ja ein Rechtsstaat ist und was gerade im Verfahrensrecht, also im Recht von Strafverfahren uns sogar überlegen ist, gibt es sogenannte Ausschlussregeln, Exclusionary Rules heißen die. Wenn eine Person gefoltert wurde, kann man vor keinem amerikanischen Gericht eine solche Aussage verwerten. Zum Beispiel ein erfoltertes Geständnis, also was nachweislich erfoltert wurde, wird ausgeschlossen, gerade vor einem Geschworenengericht, weil man eben sagt, die Geschworenen sollen nicht kontaminiert werden, nicht vergiftet werden von dieser Information. In Deutschland ist das ja nicht so. Ein solches Geständnis ist ja in der Akte. Wir dürfen es auch nicht verwerten aus anderen Gründen, aber das US-amerikanische Recht ist da eigentlich vorbildlich und auch die internationalen Gerichte haben solche Regeln. Also Folter ist sozusagen der krasseste Fall, wenn Sie so wollen, weil das auch eine Norm des zwingenden Völkerrechts ist, nämlich das Folterverbot. Und solche Beweise oder solche Informationen, die Sie aufgrund von Folter erlangt haben, sind nicht verwertbar in einem rechtsstaatlichen Verfahren.
Aber dennoch, wenn Sie sagen, Amerika ist da eigentlich das Vorbild, widerlegen Sie ja im Grunde genommen dann Ihre eigenen Gesetze.
Naja, sie führen ja gerade keine Verfahren gegen die Leute in Guantanamo. Das wäre schön für diese Person. Die haben natürlich Anwälte aus der NGO-Bewegung, also in nichtstaatlichen Organisationen, und die würden ja gerne ein Verfahren haben. Die sagen ja, bitte stellt uns vor ein ordentliches Gericht, was das Normale wäre. Also ein Terrorist, das muss man sich immer klar machen, weil das ja auch in der deutschen Sprache oder in der medialen Sprache auch jetzt bezüglich Gaza und so weiter immer verkürzt wird. Natürlich hat der Terrorist auch Rechte. Was machen wir mit Terroristen, wie wir es gemacht haben in den 70er Jahren mit Bader Meinhof und Raff? Wir killen die nicht, wir töten die nicht einfach, sondern wir stellen die vor unsere Gerichte. Und dann haben sie alle Rechte, die man auch hat vor einem normalen rechtsstaatlichen Gericht. Und die Amerikaner bieten maximal die sogenannten Military Commissions an. Das sind also nicht mal richtige Militärgerichte, die in den USA auch existieren. Aber für Guantanamo gibt es die eben nicht. Es gibt letztendlich ja keine Verfahren. Deswegen stellt sich die Frage von irgendeiner Verwertung überhaupt nicht, denn es kommt ja nie vor ein Gericht.
Viele Prozesse ziehen sich ja seit Jahren. Wie bewerten Sie das mit Blick auf das Recht, auf ein faires Verfahren?
Naja, also auch hier wieder, was Guantanamo angeht, ist es natürlich absurd und abenteuerlich, weil wir hatten ja den Fall Kurnaz, ja, den Krämer-Fall, der auch verfilmt wurde. Das ist ja so ein Opfer dieser Justiz, das deutlich zeigt, dass da eben auch unschuldige Personen nach Guantanamo gebracht wurden. Und zwar über die sogenannten Extraordinary Renditions, also in europäischen Ländern, zum Beispiel aus Polen, Rumänien. Da haben wir auch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Und das kommt noch dazu. Das sind ja nicht alles tatsächlich Personen, die im Krieg oder im bewaffneten Konflikt auf Seiten zum Beispiel Al-Qaidas, die es sowieso nicht mehr gibt, gekämpft haben, sondern auch eben Unschuldige, die zufälligerweise wie der arme Herr Kurnaz da irgendwie an der falschen Zeit und an der falschen Stelle waren. Und selbst wenn man jetzt einen Vorwurf begründen kann, diese Person hat zum Beispiel an Anschlägen teilgenommen, dann sollte sie abgeurteilt werden. Aber sie soll nicht einfach in irgendein Militärlager außerhalb der USA gebracht werden und ohne Kontakt zur Außenwelt, zu Angehörigen, ohne jeglichen Rechtsbeistand. Das ist einfach absolut inakzeptabel. Und schadet natürlich, wir kommen wieder auf das Thema unserer Glaubwürdigkeit. Wenn ich jetzt sage, unserer, meine ich der westlichen, sollte es sowas überhaupt noch geben. Denn man kann natürlich nicht anderen Staaten, Russland oder irgendwelchen anderen autokratischen Regierungen dann irgendwas von Rechten erzählen, wenn man selbst diese Rechte massiv mit Füßen tritt.
Genau nach dieser Problematik möchte ich Sie fragen, hat Guantanamo aus Ihrer Sicht die Grenzen dessen verschoben, was Staaten im Namen der Sicherheit für legitim halten?
Also Guantanamo ist im Grunde das Schandmal der USA und das wird ja auch dort so diskutiert. Also wir müssen da jetzt gar nicht belehren. Die Amerikaner selbst, die amerikanischen Kollegen sagen das ja selbst. Deswegen hat Obama ja versucht, das zu schließen. Jetzt haben wir natürlich eine Renaissance. Trump nutzt es ja im Rahmen seiner Deportationspolitik. Es werden ja Leute, die statt nach El Salvador in das schlimme Gefängnis von Bukele geschickt werden, werden jetzt halt nach Guantanamo geschickt. Da sollen irgendwie 60.000 Leute hingeschickt werden nach Trump. Also da ist genau die andere Richtung. Und es ist eigentlich völlig inakzeptabel, so etwas zu haben. Es würde auch vor keinem Gericht, zum Beispiel in Karlsruhe in Deutschland, vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor dem Menschenrechtsgericht in Straßburg, würde sowas Bestand haben. Es ist im Grunde eine Absurdität und ein Schandmal für jeden Staat, der irgendwie noch sagt, er hat, da gilt die Herrschaft des Rechts, da gibt es rechtsstaatliche Voraussetzungen. Man kann sagen, wie will ich sibirische Lager, wo Hermann Nawalny zum Beispiel war, kritisieren, wenn sowas wie Guantanamo existiert?
Wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, ist Guantanamo heute näher an rechtsstaatlichen Standards oder bestehen die grundlegenden Probleme weiterhin?
Es bestehen die grundlegenden Probleme. Die einzige Regierung, die ja versucht hat, im Grunde Obama ist ja angetreten mit der Idee, Guantanamo zu schließen, weil er natürlich von dem ethischen, moralischen Problem auch tief überzeugt war. Und er ist ja auch Verfassungsjurist, aber er hat das eben nicht geschafft, weil es dann Widerstand im Kongress gab. Und jetzt haben wir eben die Gegenbewegung. Also insofern ist es im Grunde schlimmer. In der Fachliteratur finden Sie im Grunde keine aktuellen Aufsätze oder Berichte zu Guantanamo. Das war halt in den 2000er Jahren, nachdem Guantanamo gegründet wurde, nach dem 11. September, war das ziemlich en vogue, wo sich alle Leute dagegen ausgesprochen haben. Und dann hatten wir eben die Zeit unter Obama, wo versucht wurde, Guantanamo zu schließen. Und die letzte Nachricht ist eben die jetzt von Trump 2, dass Guantanamo in anderer Weise genutzt werden soll. Es gibt also keine Alternative im Grunde genommen. Leider Gottes keine Aussicht, dass Guantanamo geschlossen wird.
Herr Amboss, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und dass Sie uns wach halten. Danke.
Ja, danke schön.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst eine Bewertung da. Alle Folgen von uns findet ihr auf ARD Sounds. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch und Nils Kopp. Produziert hat Regine Elbers. Heute ist der 9. April 2026. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr wöchentlich auf dem Laufenden bleiben wollt, was in den USA so passiert, dann hört doch mal in den NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden. Hier analysieren Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und seine amerikanische Ehefrau Jiffer Bourguignon die wichtigsten Schlagzeilen der Woche. In ihrer neuen Folge berichtet Ingo von seiner USA-Reise, wie MAGA-Fans zur NATO stehen und warum die Mondmission, die letzte Woche von Kennedy Space Center gestartet ist, für all das stehen kann, was Trump eigentlich hasst. Amerika, wir müssen reden, findet ihr in der ARD Sounds App. Wir verlinken sie euch in den Shownotes.